zu sehen, wie Theaterschaffende arbeiten und ein Stück auf die Bühne bringen, das sozusagen in eine Ausstellung direkt reinzuholen, in Echtzeit, das war tatsächlich was ganz Neues. Die Rückmeldung war, nachdem auch einfach alle dann zur Eröffnung kamen, ach Wahnsinn, ich wusste gar nicht, wer alles in unserem großen Theater arbeitet, so genau, du hast mir das jetzt gezeigt. Das ist eben das Spannende an der Ausstellung, das ist ja auch das Ziel der Ausstellung, zu zeigen, was für ein tolles Gemeinschaftswerk so ein Theaterstück ist.
Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Ich begrüße Sie zu dieser Episode unseres Podcasts Ausstellungstipps der Kulturstiftung der Länder, in der es um eine Ausstellung geht, in der man die Entstehung eines Theaterstücks nachvollziehen kann. Das Besondere daran, normalerweise beginnt eine Kuratorin, also die Macherin einer Ausstellung, ja schon weit vor der Eröffnung, Objekte unter einer bestimmten Hinsicht auszuwählen, zusammenzustellen und darüber nachzudenken, wie man das Thema der Ausstellung vermittelt. Anders war dies bei der aktuellen Ausstellung Making Theater im Deutschen Theatermuseum in München, die sozusagen live kuratiert wurde. Dr. Maren Richter hat ein Jahr lang die Vorbereitung für eine Theateraufführung von den ersten Konzeptionen bis hin zur Premiere begleitet, mit Kamerateam, mit Zeichnerin an ihrer Seite oder mit Notizblock, und gleichzeitig hat sie aus dem gesammelten Material eine Ausstellung gemacht. Making Theater, wie Theater entsteht, ist jetzt im Deutschen Theatermuseum in München zu sehen, und über deren Entstehung und ihre Arbeit als Live-Kuratorin spreche ich jetzt mit ihr. Ich grüße Sie, Frau Richter.
Ja, hallo Herr Möck, ich freue mich.
Ich sagte ja gerade, Sie haben eine Theaterproduktion Romeo und Julia am Residenztheater München begleitet und im Grunde gleichzeitig Ihre Beobachtungen zu einer Ausstellung zusammengetragen. Das ist ja für eine Kuratorin eine eher ungewöhnliche Herangehensweise.
Ja, in der Tat war das ein ganz neues Konzept, was ich entwickelt habe, die Live-Kuration. Normalerweise arbeiten wir als Ausstellungsmacher, Macherinnen ja so, dass wir dann viel Zeit haben in der Vorbereitung, ja mehrere Jahre und Objekte auch meistens ja eben historische Objekte zusammensammeln können, auswählen können, auch reflektieren können. Das war jetzt hier diesmal anders. Es gibt in dieser Ausstellung tatsächlich auch eine Erzählweise, auch über historische Objekte natürlich, wie Theater entsteht. Das hat natürlich eine lange Geschichte. Hat sich auch im Laufe der Geschichte geändert, verändert, und das zeigen wir natürlich auch. Aber die Live-Kuration, die Sie jetzt eben ansprechen, also wirklich eine aktuelle Inszenierung in einem deutschsprachigen Theater zu begleiten und zu sehen, wie Theaterschaffende arbeiten und ein Stück auf die Bühne bringen, das sozusagen in eine Ausstellung direkt reinzuholen, in Echtzeit, das war tatsächlich was ganz Neues jetzt. Und dieses Konzept habe ich entwickelt, um einfach auch die Aktualität zu zeigen, um auch junge Besuchende zu erreichen, einfach sozusagen am Puls der Zeit zu sein. Und das war ein ganz neues Konzept. Man muss sich das so vorstellen, dass eine Inszenierung läuft so etwa ein Jahr lang, wird daran gearbeitet, bis dann die Premiere gefeiert wird. Und dieser Prozess lief im Grunde genommen genau auch auf dem Prozess des Ausstellungsmachens, also parallel. Und das hat natürlich ganz neue Herausforderungen gehabt, war ein gewisses Risiko natürlich auch, man weiß ja nicht so richtig, was am Ende rauskommt, und war auch eine gewisse Bereitschaft dazu für alle, die am Ausstellungsmachen beteiligt waren, auch mal die Prozesse anders zu machen, auch Kontrolle vielleicht aufzugeben, auch im gewissen Maße und ein Risiko einzugehen. Aber natürlich hat man dadurch auch einen ganz großen Gewinn. Und auch Dinge wie jetzt zum Beispiel das Buch, was zur Ausstellung jetzt im Herbst 2025 eben jetzt bald erscheinen wird, konnten wir eben auch erst nach der Eröffnung dann machen.
Wie genau haben Sie denn gearbeitet? Also wie muss ich mir das vorstellen, wie Sie auch wissen, was wann wie wo passiert?
Ja, das war natürlich die erste Herausforderung, erstmal überhaupt den Prozess des Inszenierens, also so einer Inszenierungsverlaufs erstmal zu verstehen. Das heißt, ich bin als Kuratorin erstmal in das Theater gegangen, ins Residenztheater München, habe alle Theaterschaffenden versucht kennenzulernen und die Prozesse zu verstehen und dann zu sehen, gemeinsam auch mit den Theaterschaffenden, wo sind denn eigentlich die wichtigen Momente in so einem Inszenierungsprozess, der ein Jahr ja dauert, wo sind die Knackpunkte, und dann verschiedene Zugänge zu wählen, um diese Momente, vor allem eben des Zusammenwirkens der Theaterschaffenden, einzufangen. Da gab es natürlich verschiedene Möglichkeiten, auch für die Besuchenden im Museum ist ja immer wieder gut, auch verschiedene Zugänge anzubieten, und hier haben wir gearbeitet mit ganz normal mit Text natürlich. Ich habe auch Text textlich begleitet, habe beobachtet, habe aufgeschrieben, was ich sehe. Aber wir hatten auch natürlich ein Kamerateam dabei, immer mal wieder für Momente, um auch diesen Prozess zeigen zu können. War das bewegte Bild besonders geeignet? Fotografie, aber zum Beispiel auch eben eine Zeichnerin, die ich mitgenommen habe, Lisa Frühbeiß, die eben auch Momente beobachten und festhalten konnte, in diesem Theater machen, die dann sehr sensibel waren und wo man einfach ein bisschen vorsichtig sein wollte, nicht so sehr auffallen wollte und sich einfach auch ein bisschen im Hintergrund halten wollte, aber trotzdem die Stimmung einfangen konnte. Das war eine großartige Möglichkeit. Ansonsten ist die Ausstellung natürlich auch viel durch Film und Fotografie geprägt.
Jetzt gibt es ja viele verschiedene Berufsgruppen, die an einer solchen Theaterinszenierung beteiligt sind. Wie viele Gewerke haben Sie denn insgesamt beobachtet und das dann alles sozusagen in Ihren Workflow einbinden können?
Ja, in so einem Theater, gerade in so einem großen Theater wie das Residenztheater hier in München, arbeiten natürlich sehr viele Theaterschaffende und es kommen ganz unterschiedliche Berufe zusammen, also handwerkliche, künstlerische, alle möglichen Bereiche. Das ist eben das gerade das Spannende ja im Theater, wie viel dort zusammengearbeitet wird und begleitet insgesamt, kann man schon sagen, habe ich 16 Gewerke und 8 Abteilungen, ja fast über 450 Mitarbeitende im Theater, die alle direkt, aber auch vielleicht indirekt mitgearbeitet haben an dieser einen Produktion, Romeo und Julia. Das heißt, da kommen Berufe wie Schlosserei, Schreinerei, Schneidereien, aber auch der Rüstmeister oder RequisiteurInnen, aber natürlich auch viele Technikberufe, was auch sehr spannend ist, die Tontechnik, die Lichttechnik. Theater ist eben ja auch Technik vor allem, neben Kunst. Und die kommen alle zusammen. Und das ist eben das Spannende auch an der Ausstellung, das ist ja auch das Ziel der Ausstellung, zu zeigen, was für ein tolles Gemeinschaftswerk so ein Theaterstück ist, wenn es auf die Bühne gebracht wird, wer da alles zusammengewirkt hat, wie man zusammengewirkt hat, wie unterschiedlich man da miteinander agieren muss und respektvoll miteinander umgehen muss. Und dieses Gemeinschaftswerk zu zeigen, war eben besonders spannend in so einer Theaterproduktion.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand würde mir ein Jahr lang beobachtend über die Schulter schauen. Ich weiß gar nicht, wie unentspannt ich dabei wäre. Vor allem wäre ich versucht, immer dann, wenn ich davon ausgehe, dass etwas riskant ist, das möglicherweise vor Ihnen geheim zu halten. Wie war das, Ihr Miteinander mit der Belegschaft des Theaters?
Ja, also das ist natürlich die Herausforderung gewesen, also nicht nur für uns als Museum, einen Ausstellungsprozess ganz anders ranzugehen, sondern auch für ein Theater wie das Residenztheater München jetzt, so ein großes Theater, sich so zu öffnen für einen Ausstellungsprozess, für eine Begleitung ein Jahr lang. Es ist eben nicht nur eine kurze Filmaufnahme wie in anderen Dokumentationsfilmen, sondern man geht wirklich ein Jahr mit. Das war ein großes Risiko für das Theater und deswegen bin ich auch total glücklich, dass das Theater das eingegangen ist. Und es war natürlich auch ein Vorteil, dass ich es geschafft habe, dann doch so viel zu reden und auch Vertrauen aufzubauen, dass ich möglichst einen authentischen Prozess beobachten konnte, dass man sozusagen auch mich vergessen hat irgendwann, dass ich mitlaufe, dass ich mit dabei bin. Und das Ganze wäre natürlich auch gar nicht gegangen ohne die Unterstützung der Theaterschaffenden im Theater, was wunderbar geklappt hat, sodass man halt gemeinsam erstmal die wichtigen Schritte auch festgelegt hat und dass man einfach mich auch einfach ständig informiert hat. Also ich habe einfach auch täglich irgendwelche Nachrichten per SMS bekommen. Wir machen jetzt das und das, kommst du schnell oder morgen machen wir das, nimmst du deine Kamerafrau mit und also da bin ich einfach direkt im Kontakt gewesen. Das war viel, viel Kommunikation, aber eben auch viel, viel Vertrauen und das hat eben aber natürlich auch besonders viel Spaß gemacht für alle Beteiligten, wenn ich das so sagen darf, ja.
Sind denn auch Dinge schiefgegangen, die Sie mit laufender Kamera dokumentiert haben, die jetzt in der Ausstellung zu sehen sind?
Ja, das denkt man sich natürlich immer, dass das besonders spannend wäre, auch mal sowas zu zeigen. Und tatsächlich ging es mir natürlich in der Ausstellung auch darum, zu zeigen, wie mühsam dieser Theaterprozess auch sein kann, wie viel Arbeit und Energie da dahinter steckt. In dem Sinne würde ich eher nicht von schiefgegangen sprechen, sondern eigentlich eher davon, dass ich versucht habe, auch zu zeigen, wie ein Theaterprozess auch ein ja, meandernder Suchprozess ist aller Beteiligten. Also ein Prozess, wo man nach einer bestmöglichsten Lösung für die Inszenierung sucht, gemeinsam eben. Und das heißt eben auch, man geht auch mal Irrwege, man geht auch mal einen Umweg, muss wieder zurückkehren, muss eine andere Lösung finden, eben meistens gemeinsam. Ein Beispiel wäre die Bühne, die Marlene Lockemann, die Bühnenbildnerin, entworfen hat ein ganz großartiges Bühnenbild, was aber auch sehr aufwendig war in der Konstruktion und im Bau. Und es hat ein motorisiertes Zentrum, was natürlich eine Herausforderung war, auch für den Ingenieur des Residenztheaters, das zum Laufen zu bringen. Und da gab es tatsächlich einmal kurze Schwierigkeiten, das so zu justieren, dass die Schauspielende darauf ganz sicher arbeiten konnten, weil Sicherheit geht einfach vor im Theater. Und da hat man nachjustieren müssen am Anfang des Probenprozesses auf der Hauptbühne und hat das wirklich im Auf- und Abbau, täglichen Auf- und Abbau des Theaters geschafft, neu zu justieren, neu zu schweißen auf der Bühne. Und das war wirklich der absolute Heldenmoment in dem Moment, wo man gemeinsam das dann aber auch geschafft hat und diese Lösung wirklich gefunden hat. Und das war ein ganz, ganz wunderbarer Moment, den ich zum Glück festhalten durfte.
Jetzt ist ja Romeo und Julia im Residenztheater in München noch zu sehen. Also man kann das sozusagen mit dem Ausstellungsbesuch kombinieren, aber die Kostüme oder das Bühnenbild, die sind ja sozusagen noch in Gebrauch. Das können Sie ja in Ihrer Ausstellung kaum zeigen. Was sieht man denn in der Ausstellung?
Ja, das war die Herausforderung bei der Ausstellung. Es war ja immer klar, das, was sozusagen auf die Bühne kommt, das, was das Kunstobjekt, die Kunstobjekte sind am Ende auch, also Bühnenbild, Kostümbild, das werde ich sozusagen als Objekt gar nicht in die Ausstellung nehmen können. Das wird gerade aktuell gespielt, auch jetzt aktuell in der neuen Spielzeit 2025 kann man Romeo und Julia, wie Sie sagen, eben auch sehen als Vorstellung. Es ging mir aber natürlich auch beim Kuratieren vor allem eben um diesen Suchprozess, den ich eben genannt hatte, um das Prozesshafte. Das heißt, ich habe auch viel nach Arbeitsmaterial gesucht. Wie wird denn überhaupt Theater gemacht? Mit welchem Instrumentarium, mit welchem Arbeitsmaterial? Und auch, welche Entwürfe entstehen, die wieder verworfen werden? Und habe da sozusagen versucht, alles aufzufangen und abzufangen, was sozusagen in diesem Prozess abfällt. Und das war eben ganz spannend. Zum Beispiel kann ich Ihnen ein Beispiel nennen. Es war immer die Frage im Maskenbild, was ich dort sozusagen als Objekt für diesen Prozess zeigen kann. Und im Residenztheater ist es so, dass tatsächlich die meisten Schauspielenden mit Perücke spielen. Das ist sehr besonders. Das ist nämlich eine ganz tolle Präzisionsarbeit der MaskenbildnerInnen, diese Perücken zu knüpfen. Und dann war da aber immer die Frage natürlich, okay, Perücken werden dann getragen, also kann ich sie nicht ausstellen. Und dann gab es mal kurz einen Moment, wo es hieß, wir kürzen eine Perücke, es muss eine Kurzhaarfrisur werden. Und ich war ganz glücklich und dachte mir, ich zeige dann diese Haare, diese abgeschnittenen Haare und zeige sozusagen eben diesen Prozess. Das hat sich dann wieder verworfen. Dann hieß es, okay, gar keine Perücke kommt in die Ausstellung. Ich zeige also nur einen Perückenkopf, wo eine drauf liegen würde. Das war es dann aber auch nicht am Ende. Und wenige Wochen vor der Premiere ist dann entschieden worden, dass eine Schauspielerin, nämlich die Julia, die Rolle der Julia, im Eigenhaar spielt. Also ihre Perücke gar nicht gebraucht wird. Und das war natürlich dann der Moment, wo ich sagte, oh, dann kommt die jetzt in die Ausstellung. Und habe eben noch schnell diesen Text geschrieben, kurz vor der Premiere und vor der Eröffnung, wo man eben auch nochmal sieht, das ist Live-Kuration. Also kurz vor der Eröffnung haben wir noch Texte geschrieben und wurden die noch gedruckt.
Haben Sie denn so etwas wie ein Lieblingsexponat, also ein Objekt, in das Sie sich im Zuge Ihrer Arbeit so richtig verliebt haben?
Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, denn ja, die Ausstellung hat so viele wunderbare Objekte, die alle irgendwo eine ganz interessante Geschichte erzählen, eine sehr berührende Geschichte aus diesem Prozess erzählen. Wenn ich Ihnen jetzt eins nennen müsste, dann wäre es wahrscheinlich das Giftfläschchen, das Romeo ja erhält, das Gift, das Romeo nimmt. Das wurde von den RequisiteurInnen langen Arbeitsprozess entwickelt. Dieses Fläschchen, wie soll das aussehen? Es wurden verschiedene Prototypen entwickelt und so weiter. Und dann, lustigerweise, wurde es dann am Ende als Premierengeschenk verschenkt. Das sind ja die Geschenke, die sich die Theaterschaffenden untereinander kurz vor der Premiere schenken, als Glücksbringer, als sozusagen toi 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 und eben auch als großes Dankeschön für die tolle Zusammenarbeit. Deswegen finde ich eben dieses Premierengeschenk, also da war dann kein Gift drin natürlich, sondern Elektrolyte, um sich nach der Premierenfeier zu stärken. Aber dieses Premierengeschenk zeigt eben ganz wunderbar, wie man zusammenhält, wie man am Ende eben dieses Kunstwerk auch als Gemeinschaftsprojekt sieht. Und das fand ich als da steckt einfach in diesem Objekt steckt dann auch diese ganze gesamte Geschichte drin, zu dem ich dann auch als Kuratorin sogar auch ein Premierengeschenk bekommen habe, was mich sehr damals sehr gefreut und gerührt hat und zeigt eben auch nochmal, was eine Live-Kuration bedeutet, wie sehr man auch als Kuratorin, als Museum in die eigenen Inhalte, Wissen, die man vermitteln will, auch hineinkommen kann und damit in Berührung kommen kann. Also wie sehr man hier auch einfach zusammenarbeiten kann. Das fand ich eigentlich ein ganz wunderbares Symbol dafür. Deswegen mag ich dieses Objekt sehr gern.
Also ein Giftfläschchen als Glücksbringer, das ist ja schon sehr ausgewählt. Ich habe noch eine Frage. Ich würde ja, wenn Sie meine Arbeit jetzt ein Jahr lang beobachten würden und regelmäßig dokumentieren, was ich mache und filmen und dann eine Ausstellung daraus machen, dann wäre ich sehr kritisch, glaube ich. Wie haben denn die Theaterschaffenden am Ende die Ausstellung aufgenommen oder wahrgenommen?
Ja, das ist eigentlich so fast das schönste Ergebnis auch dieser Ausstellung, abgesehen von den vielen glücklichen Gesichtern der Besuchenden, dass die Theaterschaffenden am Anfang natürlich sehr vorsichtig waren, was der Umgang sozusagen mit Medien natürlich betrifft, das ist das sehr gut zu verstehen. Aber nachdem man eben auch verstanden hat, um was es mir geht, nämlich auch die Arbeit der Theaterschaffenden und eben nicht nur der Schauspielenden auf der Bühne, sondern eben auch mal die hinter der Bühne stehen, die das Stück ermöglichen, zu zeigen und sie sichtbar zu machen, ihre Arbeit auch wertzuschätzen, als das sozusagen irgendwie klar war und dass man gemerkt hat, dass wir sehr vorsichtig und sehr respektvoll arbeiten im Theater, wurde das Vertrauen sehr groß und die Begeisterung vor allem sehr groß und die Rückmeldung war dann auch am Ende die, nachdem auch einfach alle dann zur Eröffnung kamen und diese Ausstellung auch allen Familien und Freunden zeigen, war die Rückmeldung vor allem, ach Wahnsinn, ich wusste gar nicht, wer alles in unserem großen Theater arbeitet, so genau, ich kenne meine eigenen KollegInnen manchmal gar nicht so genau, du hast mir das jetzt gezeigt, Maren, und das war eigentlich eine schöne Rückmeldung, weil ich einfach gemerkt habe, es hat tatsächlich auch das Gemeinschaftsgefühl oder vielleicht auch die Identität des Theaters in sich sozusagen nochmal gestärkt. Und das hat mich gefreut, weil genau das war ja mein Ziel der Ausstellung auch, die Gemeinschaft der Theaterschaffenden zu zeigen und auch zu feiern und zu sagen, da müssen wir weiterschauen, dass wir das auch behalten in der Kulturlandschaft und auch finanzieren wollen und dass diese Gemeinschaft für uns ganz wichtig ist.
Making Theater, wie Theater entsteht, heißt die Ausstellung, die bis zum 12. April 2026 im Deutschen Theatermuseum in München zu sehen ist. Soweit diese Episode aus dem Podcast Ausstellungstipps der Kulturstiftung der Länder, den Sie finden auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook, Instagram, Blue Sky, YouTube und allen Podcast-Foren und natürlich auf unserer Webseite kulturstiftung.de und dort unter Media. Und Ihnen, Frau Dr. Richter, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einführung in die Ausstellung.
Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Dankeschön.